Sonst noch was, der Podcast von und mit mir, Luca Martina Huber. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele beschäftigt. Spätestens, wenn sich ein Paar dazu entscheidet, eine Familie zum Gründen. Und zwar geht es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wie macht man es richtig? Welche Modelle gibt es und kann man überhaupt von dem anderen Modell sprechen? Wie gelingt es, dass nicht eine Person, und das sind meistens die Frauen in der Beziehung, in eine finanzielle Abhängigkeit kommt? Und welchen ultimativen Tipp hat meine heutige Gästin, um am Gender Pay Gap einen Schritt voraus zu sein? Wir reden nur über deren Trend am Arbeitsmarkt, die Arbeitszeitverkürzung. Und wie immer gibt es am Ende einen Nummer 1 Tipp für mehr Sichtbarkeit im Berufsleben. Eva King, du bist eine erfahrene Managerin und Ökonomin mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Finanzmärkte sowie Nachhaltigkeit. Seit 6 Jahren bist du bei der AK Vorarlberg und wirst jetzt mit 1. Juli offiziell die Direktorin von der AK. Schön, dass du da bist, Eva.
Danke, Luca, freut mich voll, dass ich da sein darf.
Du wirst ja jetzt ab Juli offiziell die Direktorin von der Arbeiterkammer Vorarlberg. Und das hat es in der Geschichte der Arbeiterkammer noch nie gegeben, da im Ländle. Jetzt überall, wenn man jetzt die Namen googelt, statt die erste Direktorin oder die erste Frau an der Spitze. Und jetzt wollte ich die Frage, wie ist das für die? Also ist das für die jetzt ein geschichtlicher Moment oder ist schon das aber immer dieses die erste Frau, dass das so mitschwingt und langsam ein bisschen unangenehm oder nervig?
An sich nicht. Ich finde es auch toll, dass Frauen in solche Funktionen kommen können. Heutzutage nach 100 Jahren, wo nur Männer solche Einrichtungen führen, ist es auch tatsächlich wichtig, dass es mal eine Frau ist. Ob es jetzt ich bin oder jemand anderer ist, zählt nicht. Aber was vielleicht das Irritierende daran ist, ist schon, dass nicht zuerst gesagt wird, hey, die kann den Job. Die ist einfach, okay, wie jeder andere, oder? Der dann sich da ja quasi hervortut, die hat das irgendwie gut gemacht und die kommt auch begründet in diese Funktion, sondern es ist dann, weil sie eine Frau ist, oder? Also es wird dann entweder als negatives Stigma oder als positives Stigma halt so stark hervorgehoben. Und ich habe das auch von jemand anderem gehört, die eine Extremsportlerin ist das dann halt schnell immer so dieses quasi, diese Singularität kommt. Du bist eine Frau, ja, das ist jetzt ganz herausragend. Aber es wird nicht auf die Leistung geschaut und eigentlich auch, und die könnte ja von jedem kommen, das ist eigentlich unabhängig vom Geschlecht. Und auch so ein bisschen so diese Abgrenzung zu den anderen Frauen, oder? Es dann nicht sind. Mhm. Und ich finde auch, das ist eigentlich falsch als Signal, weil es um eigentlich Solidarität geht. Auch unter den Frauen, aber vor allem auch quasi grundsätzlich sollte jede Frau dorthin kommen können, wenn sie das denn möchte und wenn die Förderung entsprechend gleich gerichtet wäre, oder? Und ich habe gerade aktuell den Gleichstellungsbericht für Vorarlberg in den Händen gehalten. Und da taucht halt auf, oder? Ich meine, die Vorarlbergerinnen sind bereits besser ausgebildet als ihre männlichen Kollegen. Und das ist schon interessant, weil bis zum Berufseintritt sind die Frauen eigentlich, könnte man sagen, gleichgestellt, oder? Den Moment, und selbst beim Berufseintritt geht es noch, da ist nur ein kleiner Pay Gap, oder, zwischen den Geschlechtern. Aber den Moment, wo diese selben Frauen, dieselben Vorarlbergerinnen, einmal dann quasi aus dem einen Erwerbsunterbruch haben, weil sie zum Beispiel ein Kind bekommen, oder? Ist der Pay Gap, gerade in Vorarlberg, das schlimmste und größte von ganz Österreich. Und das holen diese Frauen noch nie mehr auf. Also dieselben gut ausgebildeten Frauen verschwinden vom Arbeitsmarkt oder kehren dann nur in sehr geringer Teilzeit zurück. Wir haben 53%, die arbeiten nur in Teilzeit. Und aber 45% von denen, weil sie keine Kinderbetreuung haben. Das ist überhaupt nicht tragbar. Und es ist auch nicht akzeptabel, dass diese selben fähigen und gut qualifizierten Frauen keine dieser Chancen bekommen. Und deswegen dauert es ja hier so lange, 100 Jahre, bis man eine Frau dann tatsächlich in einer Einrichtung...
Wir lachen jetzt, aber es ist echt traurig.
Es ist in Vorarlberg traurige ökonomische Realität, dass nicht nur fast ein Viertel der Menschen armutsgefährdet ist und eigentlich quasi auch gerade mit der Teuerung auf das Einkommen angewiesen ist. Also gar nicht, ich will jetzt arbeiten und ich will nicht arbeiten, die müssen arbeiten. Und wir Fälle in der Arbeiterkammer haben von Frauen, die ihren Job aufgeben müssen, weil sie keine Betreuung bekommen. Wir hatten Pädagoginnen, wir haben gerade eine Ärztin gehabt, die quasi ihre Arbeitszeit einschränken musste, weil sie keine Betreuung findet. Wir haben ganz viele Eltern, die sich Frauen, die sich, und das sind oft auch alleinerziehende oder sozial schlechter gestellte, die sich diese Kindergartengebühr nicht leisten können. Wir haben, wo die Gemeinden denen das in Kassebüro schicken. Ich finde das unmöglich, untragbar, weil die haben keine Wahl, die müssen arbeiten, brauchen eine Betreuung, kriegen keine, ja, oder die ist so teuer, dass sie sich nicht leisten können. Und jetzt kam noch der Gipfel auf diesem Eisberg. Dann hat noch das Land gesagt, und jetzt heben aber auch noch die Kindergartengebühren an. Und dann sage ich jetzt wirklich als Politikerin oder als Habe der Kammer, das geht nicht. Nein. Das ist einfach überhaupt keine Politik, die eine Gleichstellung fördert oder diese Frauen unterstützt. Und gleichzeitig jammert man aber, dass man zu wenig Arbeitskräfte hat. Also genau dieselben Frauen hätten wir ja gerne im Arbeitsmarkt. Ja. Und es ist in mehrfacher Hinsicht für die Gesellschaft ein wahnsinniger Verlust, wenn die Frauen nicht im Arbeitsleben stehen. Das ist kulturell ein Verlust, weil Frauen sehr viel beizutragen haben. Es ist aber auch ein gesellschaftlicher Verlust, weil die Rollenbilder fehlen, oder? Die denen eben vorzeigen, dass auch Frauen einen Spitzenjob vielleicht gut machen können oder in alle Rollen eigentlich quasi vordringen können. Aber es ist auch für deren Erwerbsbiografie und für deren ökonomische Situation, Altersarmut inklusive, ist eine Katastrophe.
Mich schockiert das jetzt so gerade mit der Anhebung. Die Regierung, das ist ja auch in ihrer, sie sind ja verpflichtet, die haben sich selbst verpflichtet zu Gleichstellungsförderung.
Wir müssen einfach, und da meine ich jetzt wirklich alle, nicht nur die Frauen für ihre Rechte eintreten, sondern wirklich alle, weil es betrifft auch die gesamte Gesellschaft, fordern, dass das viel schneller vorwärts geht mit dem Ausbau der Kinderbetreuung. Das ist kein tragbarer Zustand und es ist eine Voraussetzung. Ohne diese Betreuung kann keine Erwerbsteilnahme passieren, fehlen diese Arbeitskräfte. Also wir brauchen diesen Ausbau der Kinderbetreuung. Ja. Und zwar viel schneller, als es derzeit, und das ist die große Kritik, als es derzeit in den Plänen ist. Und das ist eine Geldfrage am Ende des Tages. Will man diese Priorität finanzieren oder will man sie nicht finanzieren? Und das Interessante ist, oder in der Politik, und das meine ich, deswegen ist es manchmal gut, man hat Ökonomie studiert, oder? Ich meine, es ist immer eine Frage von Prioritätensetzung. Und es gibt ausreichend finanzielle Mittel in den Budgets. Also es ist nicht so, dass das Geld nicht vorhanden ist, wird nur für was anderes verwendet. Und es ist weltweit mittlerweile in Europa auf jeden Fall Konsens, dass das eine öffentliche Aufgabe ist. Vernünftige Kinderbildung und Kinderbetreuung. Und das ist ja auch quasi, weiß man auch aus vielen anderen Studien, oder? Es ist auch für die Bildung, also auch für die Entwicklung der Kinder positiv, wenn die in guten Kinder- und elementarpädagogischen Einrichtungen sind.
Wenn wir beim Thema Studien sind, es gibt ganz viele Studien, habe ich gefunden, wo belegen, dass es positiv sich auswirkt auf Unternehmen, wenn Frauen mitarbeiten und dort mitgestalten. Kurzer Gedanke von mir, warum gibt es Studien, wo das hinterfragen, ob es Frauen positiv bewirken? Weil ich habe jetzt keine Studien gefunden, wo die Frage gestellt wird, bewirken Männer ein positives Umfeld? Also nur so kurzer Side-Fact oder so ein zeitlicher Gedanke. Aber sind die solche Studien vertraut und wie wirkt sich's eben aus auf Unternehmen, wenn da Frauen wirklich in der Führung sind oder wenn die Positionen divers besetzt sind?
Ja, also die Studien kenne ich und ich glaube auch, ich meine, ich habe das nie in Zweifel gezogen, dass es gut ist, wenn Frauen auch gleichberechtigt in Organisationen arbeiten. Ich glaube lustigerweise mittlerweile auch andere Organisationen ziehen das nicht mehr in Zweifel. Also das ist ja, glaube ich, diese Debatte ist mittlerweile gegessen. Aber das Spannende ist eine andere Frage, ob das beim anderen Geschlecht denn auch einen positiven Effekt hat. Und da findet man schon, wenn man ein bisschen googelt, ein paar natürlich sehr, sehr kritische Aussagen, weil natürlich... Was sind 97% aller Gewalttaten werden von Männern verübt, Konflikte, auch gewaltsame Auseinandersetzungen, aggressive Sprache, eine extrem kompetitive Kultur, kriegerische Aggression etc. Hinter sehr, sehr vielen Dingen, jetzt sage ich es, wie gesagt, auch ein bisschen natürlich polemisch, wenn man das so auf Geschlechter bezieht, aber das ist zumindest sind das die Studien dazu, die sagen, die assoziieren das eindeutig natürlich mit männlichen Verhaltensweisen oder männlich konnotierten Verhaltensweisen, diese Art zu agieren. Und Frauen werden eben mit anderen Verhaltensweisen an sich beschrieben oder legen andere Verhaltensweisen an den Tag. Und was man mal zumindest schließen könnte, ist, dass es nicht schaden würde, wenn eben beide Impulse, die sicher auch ihr Gutes haben und nicht nur so einseitig, wie sie jetzt hier vielleicht beschrieben sind, wenn die quasi in Organisationen repräsentiert sind und sich das aber ein bisschen mehr die Waage hält und dass das sich positiv auf die Organisationen auswirkt, definitiv.
Seit 6 Jahren bist du bei der AK und bevor du noch Vorarlberg Kummer bist, warst du selbstständig. Kannst du da erzählen, was hast du da genau gemacht und wo warst du davor in dem Fall, wenn du noch nicht in Vorarlberg warst?
Ja, da war ich ein bisschen auf der Suche, weil ich habe gerade in dem Moment noch ein Studium abgeschlossen gehabt über nachhaltige Entwicklung und habe mich so ein bisschen gefragt, da war das noch ganz neu, was mache ich jetzt damit? Oder ich habe natürlich davor eine ganz andere Berufserfahrung gehabt im Finanzmarkt, in der Politik und habe ein bisschen experimentiert und habe ich eigentlich unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe einen Bekannten, den Martin Rauch, einen Vorarlberger, der ein unglaublich toller Mensch ist und ein ausgewiesener Experte für nachhaltig bauen mit Lehm, eigentlich dem nachhaltigsten Baustoff der Welt. Habe ich Kontakt.
Lehm von Erde, oder?
Genau, habe ich Kontakt gehabt. Und zwar, weil ich da auch wiederum jemand kannte und habe gesagt, hey, kann ich nicht mal bei dir ein bisschen praktizieren? Ich würde mir das gerne mal anschauen. Ich habe ja jetzt diese Zeit, oder? Nachdem ich gerade fertig war und noch nicht wusste, was ich jetzt als nächstes anfange. Und dann habe ich da beim Ricola-Gebäude mitgeholfen, diese Stampflehmwände zu stampfen.
Also handwerklich?
Ja, handwerklich, echt? Genau. Wir haben mit dem Presslufthammer diese 3.500 Stampflehmwände produziert für dieses Gebäude, wo man die Kräuter trocknet. Und dann haben wir, und es war übrigens ein wunderschöner Arbeitsalltag. Also ich habe eigentlich mein Stammberuf heißt, dass ich im Büro sitze und viel Denkarbeit mache. Aber ich habe das unglaublich genossen, mal eine Tätigkeit zu machen, eben ein Handwerk, und habe eigentlich auch mich besser reinfühlen können, was es heißt, wenn Menschen handwerklich arbeiten, wie schön das eigentlich ist. Und es war auch ganz erfüllend eigentlich vom Arbeitsalltag, weil wir haben extrem früh gestartet, wie das am Bau so ist. Haben wir um 6 gestartet, haben dann gearbeitet bis zur Znüni-Pause. Das ist so typisch. Und das Schöne war aber auch, es haben dadurch, dass man das gemeinsam machen musste, weil man kann das nicht alleine, diese Tätigkeit so eine Wand zu machen, geht nicht alleine. War auch klar, oder man arbeitet wirklich im Team und nicht nur jetzt so quasi sinnlich, sondern tatsächlich wortwörtlich. Und wenn einer den Hammer niederlegt und Zünder baut, dann müssen alle den Hammer niederlegen. Und das war eigentlich total schön, diesen Rhythmus von so einem handwerklich und strukturierten Arbeitstag zu haben. Und um 4 war auch wirklich Schluss. Das ist in meinem normalen Job niemals der Fall gewesen. Also ich habe das probiert und dann hat Martin natürlich mich auch angesprochen, weil ich natürlich in meinem Hintergrund eben auch Betriebswirtin bin und so weiter, ob ich ihm helfen kann mit Fragen, die die Firma betreffen. Und da habe ich ihm auch geholfen. Und dann habe ich angefangen, habe ich einen anderen alten Bekannten angerufen, der mein Uniprofessor war in Wien aus meinem ersten Studium. Der macht soziale Netzwerkanalyse, das ist Sozialforschung. Man könnte fast sagen, der Vorläufer für die sozialen Medien, weil es darum geht, wer ist mit wem vernetzt und warum und wie stark sind diese Beziehungen. Und er stellt diese Netzwerke, die es natürlich überall gibt, in der Wirtschaft, in der Politik, wer nimmt da Einfluss auf wen, wer ist mit wem vernetzt und warum, welche Werte haben die gemeinsam. Er kann das darstellen, also mit seinen Methoden. Und mich hat das wahnsinnig fasziniert, schon im Studium. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, du, jetzt eben, ich habe gerade ein bisschen Zeit, lass uns mal quasi so ein Projekt gemeinsam machen. Und das war in zwei Hinsichten richtungsgebend für mich, weil einerseits war das, dann ist es nicht bei meinem Projekt geblieben, sondern hat mich gefragt, ob wir nicht eine Unternehmenspartnerschaft machen wollen, also ob ich nicht in die Firma einsteigen will. Und das haben wir dann auch gemacht. Also das war eben die angesprochene Selbstständigkeit dann. Und er ist auch dafür verantwortlich, dass ich in Vorarlberg gelandet bin, weil mein letztes Projekt, wie ich diese Firma dann auch wieder oder diese Tätigkeit dann auch wieder beendet habe, war ein Projekt für die Arbeiterkammer Vorarlberg.
Ah,
und wir haben ein
okay.
Netzwerk gemacht über die Menschen, die Arbeit weiterentwickeln wollen. Wer sind die Vorarlberger und die Vorarlbergerinnen, die quasi Pionierinnen der Arbeit, die Menschen, die eigentlich ein Interesse haben, Arbeit weiterzudenken, die auch vielleicht progressivere Vorstellungen von der Arbeitswelt haben. Und mich hat das interessiert, weil ich wusste, ich quasi ziehe privat nach Vorarlberg und war eine tolle Gelegenheit, auch die Menschen hier zu interviewen und quasi mehr darüber zu erfahren, wer hier was vielleicht bewegen will.
Also privat war schon fix, dass du nach Vorarlberg kommst, nach diesem Job?
Ja, wir haben ein Haus gebaut in Fontanella.
Aus Lehm?
Nein, in dem Fall, weil Vorarlberg so eine große Holzbautradition natürlich auch hat, haben wir mit einem ganz tollen Vorarlberger Architekten, dem Bernardo Bader, ein Holzhaus gebaut in Fontanella.
Und das Handwerkliche, das war damals so zum ersten Mal, dass du was handwerklich gemacht hast?
Ich muss gestehen, ja. Ich bereue das immer noch, dass ich viel studiert habe, aber leider nie etwas Gescheites gelernt habe. Also etwas, das man wirklich auch quasi eben mit den Händen machen kann, das einem bleibt. Ich finde das immer noch ganz toll. Vielleicht mache ich das noch. Es ist ja noch nicht vorbei. Ich träume noch davon, vielleicht mache ich noch mal eine Lehre. Wer weiß.
Ja, cool. Ja. Wenn hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht?
Marianne Josef, das ist eine extrem schwierige Frage. Ich kann es dir nicht beantworten. Eigentlich mache ich laufend Sachen, die ich noch nie gemacht habe, weil mich das irgendwie immer schon spannender gedunkt hat, etwas Neues zu machen, als irgendwie Bestehendes zu verwalten. Dafür bin ich nicht die richtige Person. Ich mag neue Dinge anfangen, ich mag Veränderung, ich mag Innovation.
Was ich jetzt bei dir schon rausgehört habe, ist, dass du oft auf Jobs, die noch gar nicht da waren, zugegangen bist quasi und das entwickelt hast. Also du hast selber oft die Ideen gebracht oder diese Akteure und Akteurinnen angesprochen und gesagt, hey komm, lass uns doch gemeinsam was machen.
Ja, das ist ein bisschen mein Karrieregeheimnis. Ich glaube, ich habe mich ein einziges Mal in meinem Leben auf einen Job beworben. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich meistens gefragt wurde oder die Jobs, die ich dann tatsächlich gemacht habe, eben auch mit selbst kreiert habe. Egal, ist jetzt nicht nur, wie ich selbstständig war, aber das hat sich einfach über die Tätigkeit oder über eine Zusammenarbeit ergeben.
Du hast jetzt vorhin gesagt, dein erstes Studium. Also magst du kurz erzählen, was hast du dort studiert und so grundsätzlich so dein Background?
Ja, ich kann sagen, ich war schon mit 14 begeistert von Politik und Wirtschaft und habe auch die zwei Dinge immer als sehr eng verbunden gesehen. Also für mich ist Politik mein wirkliches Motiv. In der Politik ist eigentlich, dass es den Menschen gut geht. Das ist das Soziale. Aber es ist für mich sehr eng mit dem Wirtschaftlichen verbunden, weil das essentiell ist. Und das war mir eigentlich mit 14 schon klar. Und ich bin noch sehr früh als Schulsprecherin und Bundesschulsprecherin dann nach Wien gegangen und wollte immer etwas in diesem Feld machen, Politik und Wirtschaft. Und habe dann auch gedacht, okay, dann studiere ich am besten Wirtschaft, weil das ist der direkte Weg dorthin. Habe Betriebswirtschaft inskribiert und vielleicht, wie es vielen Studierenden geht, draufgekommen. Also überhaupt nicht das, was ich mir gedacht habe, was es ist. Hätte ich vielleicht ein bisschen bessere Studieninformationen gebraucht, bin dann drauf gekommen, okay, mir ist trotzdem ganz nützlich Betriebswirtschaft, aber eigentlich ist es Volkswirtschaft, wo man lernt, wie Makroökonomie funktioniert, wie Geldpolitik funktioniert, wie Industriepolitik funktioniert oder andere Dinge, die mich fasziniert haben. Und ich habe dann einfach entschieden, ich mache einfach beides und habe dann in der Nationalbank angehört, weil ich wiederum gedacht habe, dass dort wirklich große Geldpolitik gemacht wird und die Geschicke der Republik in der Hinsicht gesteuert werden. Bin drauf gekommen, ist nicht ganz so. Damals gab es auch schon die EZB und der Einfluss der nationalen Notenbanken in diesem großen Spiel auch auf Kapitalmärkten ist in Wirklichkeit gar nicht so groß. Ja, und dann habe ich gedacht, dann muss ich mir nochmal woanders umschauen, ob nicht dort quasi große Politik gemacht wird. Und dann bin ich zur Kommission gegangen und habe dort gearbeitet.
Du hast noch andere ganz spannende Stationen gehabt, die habe ich closer gefunden. Also du warst beim Gewerkschaftsbund, der Nationalbank aber, der EU-Kommission, wie du gerade gesagt hast. Dann im Management beim Fortune 500 Unternehmen Western Union.
Das war spannend, ja.
Und das wollte ich dir gerade fragen, wenn du da so zurückdenkst, was war so besonders spannend für dich? Oder denkst du gerne an die Zeit so zurück, an die verschiedenen Unternehmen und Jobs, die du da gehabt hast?
Extrem gern, extrem gern. Ich finde das fast so ein bisschen ein Personal Quest, also etwas, das ich eigentlich gut finde für alle Politiker, ist, dass man die Suppe, die man anderen einbrockt, auch auslöffelt. Und das war eigentlich so ein bisschen die Situation damals mit meiner Entscheidung, dann zu Western Union zu gehen, weil ich habe davor in den Jahren, die ich da bei der Kommission war, Finanzmarktregulierung gemacht, und zwar genau für die Märkte, in denen auch Western Union unter anderem tätig ist, im Zahlungsverkehr. Und habe dann entschieden, wie ich überlegt habe, was ich danach mache, tatsächlich für dieses Unternehmen zu arbeiten. Das ist eins der 500 größten und börsennotiert, ein amerikanisches Unternehmen. Und warum ich das spannend fand, ist, weil ich habe ja genau dieses Gesetz geschrieben, das tatsächlich für die Marktteilnehmer entscheidend die Rahmenbedingungen bestimmt hat. Aha. Und es gab ja in so einem Gesetzgebungsverfahren, das von der EU betrieben wird, ist ja sehr komplex, oder? Das heißt, es nehmen sehr viele Personenstellung. Es wird sehr viel diskutiert, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Wir haben damals den Banken sehr strenge Regeln gegeben, weil die von sich aus nicht bereit waren, einen europäischen Zahlungsverkehrsraum zu schaffen. Das heißt, es war damals nicht möglich, einfach Geld von Österreich nach Frankreich zu überweisen und dann auch sicher zu sein, dass das dort ankommt und dass nicht was fehlt von den 100 Euro, die man erwiesen hat, oder dass das nicht unglaublich viel Geld kostet. Das war überhaupt nicht klar. Für den europäischen Binnenmarkt war das essentiell, oder dass sich für große Beträge, aber auch für die 100 Euro, oder heute ist es für uns ganz normal, dass wir im Internet auf der ganzen Welt bestellen, oder? Yeah. Aber es war überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Zahlungsverkehrssysteme dahinter so funktionieren, dass wir sicher sein können, dass das Geld erstens vielleicht heutzutage sofort, damals hat das 12 Tage gedauert, und man war nicht einmal sicher, ob das Geld wirklich ankommt. Und es hat einfach davon was gefehlt. Ich habe 100 Euro geschuldet und am Schluss sind die 100 Euro aber dort gar nicht angekommen. Also meine Schuld war nicht beglichen. Und wir haben damals den Banken eben vorgeschrieben, und das ist damals auch heftig kritisiert worden. Ich habe damals mit 9000 Banken in Wirklichkeit verhandelt, und deswegen war es auch eine wirklich spannende Aufgabe. Aber wie bringt man die dazu, jetzt so ein System zu bauen? Mhm. Und der Grund war, und so ehrlich muss man auch sein, für mich ist das auch die Realität der Politik, es geht um Interessensausgleich. Hier waren massive Kapitalinteressen im Spiel, weil diese 12 Tage, die die Bank das Geld nicht auf dem Konto gutgeschrieben hat, haben die mit dem Geld gearbeitet und viel Geld verdient. Mhm. Wir reden hier von Milliarden, das sind ja nicht Peanuts gewesen, ja, die quasi die Zeit hatten, mit diesem Geld zu arbeiten. Und wenn wir ihnen dann die Tage gekürzt haben auf 3 Tage, dann ist es da um sehr, sehr viel Geld gegangen. Und da kann man sich vorstellen, wie groß die Aufregung war und was für ein Tauziehen es war, dass quasi solche Entscheidungen dann halt zugunsten der Konsumenten fallen. Und nachdem ich das dann eben quasi gemacht hatte in der Kommission, dieses Gesetzgebungsprojekt, war mir dann schon wichtig, auch quasi auf der anderen Seite mal zu sein und als Marktteilnehmer, der eigentlich dann mit diesen Spielregeln leben muss, oder zu sehen, ob das eigentlich funktioniert, was wir uns als Regulatoren überlegt hatten und was das auch tatsächlich heißt, oder? Und ich habe deswegen diese Zeit sehr spannend gefunden. Dann war das natürlich nicht nur dieses Learning, okay, funktionieren eigentlich diese Spielregeln, die wir als quasi da als Beamte jetzt gemacht haben, für die Marktteilnehmer, sondern es war dann für mich auch natürlich ganz viel Lernen, auch dabei einfach, wie macht ein weltweiter Konzern, Western Union hat ein Netzwerk, das ist größer als McDonald's, Starbucks und all die quasi Firmen zusammengenommen weltweit. Wie macht so eine Firma eigentlich oder ihre Geschäfte? Und ich war verantwortlich für den gesamten europäischen Vertrieb und Banklizenzen von Brasilien bis Japan für diese Firma und war auch CEO für Banken für die Firma. Und man sieht, und das ist für mich natürlich eine wichtige Lektion gewesen, auch für meinen heutigen Job, wie arbeiten global tätige Konzerne? Und davon ist einiges schön und spannend und toll. Und für mich auch, wie gesagt, habe ich sehr viel gelernt, auch als Manager von vielen jetzt unterschiedlichen interkulturellen Teams. Aber einfach auch sehr, ich fast sage, auch ein bisschen bestürzt. Und das war auch tatsächlich der Grund, warum ich die Firma verlassen habe. Wie gewissenlos man aber auch mit den Mitarbeitern umgeht, weil ich habe sehr viele Kollegen gehabt, die sich sehr stark für die Firma eingesetzt haben, auch in diesen Jahren, und bin dann Zeuge dessen gewesen, dass man entschieden hat, in Europa 1500 Leute einfach auf die Straße zu setzen. Es waren viele, davon waren meine Kollegen. Und einfach günstiger halt in Litauen damals jeden Studierenden, der da von der Uni gekommen ist, einzustellen und den gleichen Job zu machen. Und diese Entscheidung, dass es überhaupt keine Loyalität gegenüber den eigenen Mitarbeitern gibt, die habe ich damals eben miterlebt. Und das hat mich eigentlich wirklich bestürzt. Und ich habe auch gesagt, also für mich ist das keine Politik, ist auch keine Geschäftspolitik, mit der ich quasi leben will. Und das ist vielleicht auch eben eine der Erkenntnisse, die mich heute natürlich dahin gebracht hat, wo ich bin. Ich habe aber auch gesehen, wie zum Beispiel große globale Konzerne ihre Steuern optimieren, oder? Über komplizierte Konstrukte, die man von außen gar nicht nachvollziehen kann, aber die natürlich zugunsten der Shareholder sind, aber die nicht unbedingt zugunsten der Gesellschaft sind, in denen diese Firmen ihre Geschäfte machen.
Du hast ja extrem große Positionen oder hohe Positionen, Kat. Und wie war oder ist es dir schwer gefallen, um denn diese Positionen so wieder abzugeben?
Ja, das ist ganz lustig. Eigentlich im ersten Moment denkt man sich, das ist ein Riesensprung. Es war gerade, nachdem ich bei Western Union gekündigt hatte, weil ich entschieden habe, nein, das ist es eben nicht, habe ich ja dann entschieden, ich gehe nochmal studieren. Und das war eigentlich eine ganz lustige Erfahrung, weil natürlich mein Umfeld, oder, das gewohnt war, dass man dann in so einem Job ist und das, man verkehrt dann auch mit solchen Menschen. Die Standardfrage, die man da bekommt, ist, und so, what do you do? Also die typische Frage ist, was arbeitest du? Und dann, das definiert dich, oder? Und das ist auch in unseren Gesellschaften leider ein bisschen so, dass dein Wert davon abhängt, ob du jetzt einen wichtigen Job machst und viel Gehalt hast. Persönlich hat mich das aber eigentlich überhaupt nicht beeindruckt. Und ich habe die Zeit, wo ich dann eben nicht mehr Western Union SVP für irgendetwas war, sondern einfach nur Studentin an der Uni in Padua mit anderen, die das überhaupt nicht interessiert hat, was ich davor gemacht hätte. Das total egal war. Ich habe das unglaublich genossen, weil das eine Freiheit ist. Es ist auch eine große Freiheit, dann einfach nochmal zu sagen, nein, ich mache was ganz anderes. Und auch das andere einen nicht quasi danach beurteilen, was man nicht alles Tolles gemacht hat. Und der Punkt ist, für mich ist auch eine Lebenserkenntnis in dem, oder? Von all diesen tollen Jobs und auch dem Geld, ist zumindest meine persönliche Überzeugung, kann man sich nichts kaufen. Worum man sich was kaufen kann, ist eigentlich die echte Erfahrung, sind auch gute Beziehungen. Aber ein Job ist ein Job. Und wenn man nicht mehr der CEO von irgendetwas ist, schreit auch, oder sagt man, kräht auch kein Hahn mehr nach einem. Also man darf die Funktion niemals verwechseln mit der Person. Nur weil man gerade eine Funktion bekleidet, auch heute meine Funktion, ja, das ist nicht die Person.
Mir ist so ähnlich gegangen, aber darum finde ich es gerade witzig, dass du sagst, mit meinem vorigen Job, Weil da habe ich auch immer das Gefühl gehabt, ja, man hört mich, ich bin in der, also ich habe ja Nachrichten gesprochen. Und es war auch immer, wenn ich irgendwo hinkomme, bin zu irgendeinem Fest oder irgendwo, wo Menschen waren, hey, ich habe die im Radio gehört. Und wow, und was du alles machst und so toll. Und du hast halt gleich so Anerkennung gekriegt. Und dann habe ich auch diesen Schritt nochmal gewagt, ja, ich mache jetzt doch noch ein Studium. Und dann war ich so, ich habe wirklich Menschen in meinem Umfeld gefragt, siehst du mich denn nicht mehr so, wie ich bin? Und habe das auch dann total so, bin in das verfallen, dass ich immer gedacht habe, eigentlich ist das schon meine Identität schon fast, weil überall, wo ich hinkommen bin, wenn jemand nicht gewusst hat, was er mit mir reden soll, hat er mich halt auf seinen Job angesprochen und wie spannend. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin das schon. Und darum ist es mir dann so schwer gefallen, um das auch abgeben. Aber es haben sich dann ganz viele andere Türen geöffnet, wo ich immer wieder denke, das macht mich viel glücklicher gerade. Aber in dem ersten Moment hat man aber das Gefühl, alle Menschen finden das so wichtig.
Aber es ist auch so. Es ist auch so. Ich finde, das ist eigentlich ein Gedanke, den wir mit der Schafferei aufgegriffen haben. Mhm. Die Schafferei, für alle, die sie nicht kennen, ist das Haus für Arbeitskultur in Feldkirch, das wir geschaffen haben. Und das ist eigentlich das Kernthema, nämlich Arbeit bestimmt weitaus mehr unsere Identität, also wer wir sind und wer wir sein können und auch natürlich unsere ökonomische Realität. Also man kann nicht so tun, als wäre es egal, weil das ist die Realität, in der wir leben, oder? Und deswegen fällt das auch so schwer, wenn Menschen diese Existenzgrundlage genommen wird oder sie den Job verlieren, dann ist das eine existenzielle Identitätsfrage auch oder ist das halt der Verlust einer Identität, einer gesellschaftlichen Akzeptanz? Oder wenn ich davor einen Status hatte, weil ich das war und dann habe ich diesen Job nicht mehr unfreiwillig, dann fallen die meisten Menschen auch in ein Loch. Und wir leben heute in einer derartig schnelllebigen Zeit, sowohl am Arbeitsmarkt als auch in der Wirtschaft, dass es ganz, ganz unvorstellbar ist, dass man 40 Jahre den gleichen Job macht. Das heißt, es ist Normalität, dass die Menschen alle 2-3 Jahre, ich glaube im Moment sind es vielleicht 3 bis 4 noch, aber im Schnitt Job wechseln. Also diese quasi Umschlagshäufigkeit ist jetzt schon der Fall. Das heißt, wir müssen uns, und nicht immer gelingt es, nicht immer ist es ein Aufstieg, es ist ein nach oben oder Klettern auf der Karriereleiter, sondern es ist für manche auch ein nach unten fallen oder ein nach unten absteigen müssen. Und das fällt uns allen schwer, weil eben Gesellschaft so funktioniert. Mhm. Und ich finde, ganz viele Menschen kommen natürlich da auch in Krisen und man muss sich mehrfach im Leben neu erfinden. Und wir werden, glaube ich, als Gesellschaft vielleicht gesünder, wenn wir lernen, mit dem umzugehen und auch Menschen logischerweise zu akzeptieren oder besser zu akzeptieren, die sich das überhaupt nicht ausgesucht haben, oder? Dass sie jetzt den Job da verlieren oder nicht mehr den Job machen können, nicht arbeitsfähig sind, weil es gibt ja auch ein Stigmata, wenn es um Arbeitslosigkeit geht. Das ist ja überhaupt nicht dieselbe Person. Aber wir sehen die plötzlich ganz anders, oder? Und wir tun uns da relativ schwer, auch relativ schwer, Menschen zuzulassen, dass Menschen quasi sich neu erfinden, auch neu erfinden müssen und auch quasi Unterstützung brauchen. Also für mich eins meiner Überzeugungen und auch politischen Projekte ist, mehr zu tun, damit Menschen, von denen ja erwartet wird, dass sie lebenslang lernen oder sich beruflich verändern müssen, weil sich die Wirtschaft auch so schnell weiterentwickelt, die Jobs entstehen, die es ja eben vor ein paar Jahren noch nicht gab. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir auch die Menschen bei diesen Umbrüchen besser unterstützen, weil einmal im Leben studiert zu haben oder eine Schule abgeschlossen oder eine Ausbildung abgeschlossen, reicht ja eben nicht, sondern ich muss ja, wenn ich 40 oder sogar noch mehr Jahre arbeiten soll, muss ich ja, so wie ich es eben habe, ja vielleicht mehrfach studieren oder mehrmals eine Ausbildung machen. Und heute leben wir bei einer Situation, wo die Menschen finanziell keine Unterstützung haben nach der Erstausbildung. Die können eigentlich sich einen Unterbruch von 2 Jahren, um nochmal zu studieren, um nochmal was Neues zu finden, gar nicht leisten, weil die finanziell ein Haus, eine Familie oder anderweitig quasi belastet sind, das geht gar nicht.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, mir hat es brutal viel gebraucht, zuerst mal in einen Beruf zu kommen und dann habe ich genau gewusst, was ich will und was ich nicht will.
Ich weiß, was du meinst, ja?
Ja.
Ist auch so. Wenn man weiß, für was man lernt, lernt man ja auch ganz anders.
Ja, genau. Du hast vorhin gesagt, eigentlich schon seit du 14 bist, interessiert dich die Politik. Früher hat es ja diese Freundebücher gegeben. Was ist bei dir bei Traumjob drinnen gestanden?
Das weiß ich nicht mal. Ich weiß eigentlich nur mehr meinen Zeugnisspruch, was meine Lehrer über mich gesagt haben. Und das war so, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Also quasi, ich bin jemand, der sich offensichtlich extrem für was begeistern kann, aber dann auch quasi das Interesse an Dingen verliert. Und sie macht nur, was sie will. Ja, also das ist quasi auch etwas, das mir vielleicht geblieben ist. Ich habe einen sehr hohen Selbstbestimmungsdrang schon als Kind gehabt. Was mein Traumhof war, weiß ich nicht mehr.
Du hast ja mittlerweile sehr viel Routine beim Arbeiten und du bist schon ganz viel unterwegs. So als Außenstehende habe ich das Gefühl, dass du extrem viel unterwegs bist. Was machst du so, wenn du mal nicht, wenn du daheim bist oder Freizeit hast?
Ich liebe Radfahren.
Mhm.
Spannend. Das ist meine ganz große Leidenschaft. Also Ich gehe wahnsinnig gerne in die Berge. Ich habe immer gedacht, wenn ich nicht in die Politik gehe, dann wäre ich Bergführerin. Habe ich auch mal versucht. Aber das ist eigentlich so, ich bin wahnsinnig gerne in der Natur, eben wandernd oder eben radfahrend. Dann habe ich natürlich in meiner Freizeit, wenn man jetzt Familie Freizeit nennt, aber natürlich ganz viel mit meinen Kindern und meiner Familie auch vor. Wir unternehmen viel. Ja, was tue ich noch? Ich treffe mich natürlich auch gerne mit anderen Menschen. Ja, aber das ist ja nicht meine große Leidenschaft im Moment.
Cool. Wo gehst du denn so Radfahren?
Am Berg am liebsten. Ja. Ja, also ich war gerade, was auch immer, vor ein paar Tagen habe ich gedacht, na, jetzt muss ich noch vor der Arbeit schnell auf den verschiedenen Pass hinaufradeln.
In der Fröne?
Ja,
der Fröne. Mega.
Und es war herrlich, weil es war eigentlich noch relativ kühl, weil der Schatten noch auf der Seite war. Aber ich habe es sehr genossen.
Wir haben vorhin ja gerade über Vereinbarkeit, Beruf und Familie geredet. Was gibt es denn aktuell für Modelle für Familien, die genutzt werden können in Vorarlberg, wo die Vereinbarkeit für beide in der Beziehung erleichtern? Oder ist das wirklich die Frage dieser Modelle? Oder auch die Familienstrukturen, müssen wir an dem arbeiten?
Also aus meiner persönlichen Erfahrung, aber auch quasi jetzt auf Vorarlberg bezogen, beginnt es natürlich schon dort, oder? In der Beziehung selbst die Frage aufzuwerfen, ist das jetzt eine, machen wir es gemeinsam oder ist es nur meine Verantwortung? Sind das quasi nur meine Kinder, oder? Sind es unsere Kinder und auch alles, was, oder es geht ja nicht nur um Kinderbetreuung, weil das immer nur auf die Kinderbetreuung quasi bezogen wird, aber bei Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht es ja auch um andere Verpflichtungen, zum Beispiel vor allem die Pflege, oder? Von Angehörigen, die auch nur von den Frauen gemacht wird oder mehrheitlich von den Frauen gemacht wird. Das sind alles Aufgaben, da kann man eben einerseits der Ansicht sein, nein, wir machen es gemeinsam. Und dort beginnt eigentlich die Debatte. Und die Möglichkeiten, es gemeinsam zu machen, sind auch in Vorarlberg prinzipiell gegeben, weil das einfach hieße, und so habe ich es mit meinem Mann zumindest gemacht, dass man sich halt überlegt, okay, wenn ich auch 100% arbeite oder dann brauchen wir externe Unterstützung, haben wir uns damals organisiert, oder wenn wir uns selbst um die Kinder kümmern wollen oder halt einen gewissen Teil, dann heißt das halt, vielleicht arbeiten beide nicht 100%, sondern eben nur 80%, oder? Und dann geht sich das irgendwo mit den Abzeiten aus, wenn man auch vielleicht noch Unterstützung aus der Familie hat oder dergleichen. Also es gibt ja, glaube ich, da viele Modelle, aber es startet immer oder da, wo man sich mit dem Partner oder der Partnerin ausmacht, wie und ob das eben gleichberechtigt diese Aufgaben wahrgenommen werden. Und dann gibt es schon, und darüber haben wir ja gerade vorher geredet, natürlich auch eine Verantwortung der Politik, entsprechende auch Infrastruktur und Angebote zur Verfügung zu stellen, weil das brauchen alle Familien, oder? Pflege, Unterstützung in der Betreuung von kranken und alten Menschen, aber auch Unterstützung eben in der Betreuung der Kinder. Und unser ganzes Sozialsicherungssystem, also das Gesundheitssystem, Pensionsversicherungssystem, Arbeitslosenversicherung, das gesamte soziale Sicherungssystem in Österreich basiert auf Erwerbsarbeit. Also es hängt immer damit zusammen, ob ich eine Leistung beziehen kann mit meiner Erwerbstätigkeit. Es gibt ganz wenig andere Leistungen, die nicht mit Erwerbsarbeit verbunden sind. Aber die großen sozusagen sozialen Sicherungssysteme hängen davon ab, dass Menschen am Erwerbsleben teilnehmen können. Und das ist deshalb ein Problem, weil wenn man ganze Gruppen der Gesellschaft nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen lässt oder am Erwerbsleben, eben zum Beispiel Frauen, indem man ihnen nicht die Unterstützung zukommen lässt, oder Ältere, die Einschränkungen haben, nicht altersgerechte Arbeitsmöglichkeiten bietet, oder Jungen, die vielleicht schlechte Deutschkenntnisse haben, weil sie zugehört sind, dann ist es so, dann schadet das logischerweise deren Ansprüchen. Die haben dann geringe Pensionen, geringes Lebenseinkommen, wenige Möglichkeiten, auch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Es schadet aber auch unseren sozialen Sicherungssystemen, weil die Finanzierung davon abhängt, in der demografischen Pyramide, dass Menschen dort einzahlen, damit diese Leistungen ja dann am Schluss auch wieder herauskommen, oder? Und wenn wir so zu wenig Menschen haben, die einzahlen, dann belastet das auch diese Sicherungssysteme. Und wir leben alle länger. Heißt, es würde für alle in der Gesellschaft besser sein, wir haben möglichst gleichberechtigten Zugang und alle Zugang zum Erwerbsleben und zum Arbeitsmarkt und können quasi auch logischerweise in das System einzahlen, aber natürlich auch etwas aus dem System herausbekommen.
Es wäre ja, die Fachkräfte wären ja da.
Teile ich exakt deine Einschätzung. Ist genau so. Ich glaube, wir haben genug Menschen in Vorarlberg und die haben genug Talente, mindestens so viel wie in jeder anderen Region, und wir machen zu wenig draus. Wir holen dieses Potenzial nicht ab. Wir geben den Menschen nicht allen Chancen, wirklich etwas aus ihren Talenten zu machen und entsprechend ihren Talenten sie dann auch einzusetzen, oder? Sondern bis dato, und das ist ein bisschen so vielleicht auch der Zynismus dieser Art von Wirtschaftspolitik, war es halt so, davor war die Konjunktur noch ein bisschen anders, da hat man eigentlich die älteren Arbeitnehmer alle quasi nach Hause geschickt und mit 55 hat man eh quasi zum alten Eisen gehört und keiner wollte jemanden einstellen in dem Alter. Jetzt wird geschrien, dass man sie bitte alle wieder aus der Pension zurückholt und dann möglichst noch steuerbefreit, sodass der Steuerzahler dann quasi in Wirklichkeit für die Kosten aufkommt. Das ist extrem zynisch, weil dieses quasi, dieser zyklische Umgang mit den Menschen, das wird da dem nicht gerecht, dass Menschen eben sich ausbilden müssen viele Jahre, aber auch natürlich darauf angewiesen sind, dass sie dann einen Job und eine Erwerbstätigkeit haben, weil das davon ihre Pension und auch eben die Gesundheitsversorgung abhängt. Und deswegen ist ein Zugang, wo auch die öffentliche Hand oder der Staat hier steuernd eingreift und sicherstellt, dass Menschen in den Jahren, in denen sie jetzt einmal zumindest jung sind, oder alle eine gute Ausbildung bekommen können und man Bildung auch nicht versteht als Selektionsmechanismus, da dürfen nur ein paar durchkommen und die Besten und so weiter, sondern alle, die man nicht fördert, die sind ja trotzdem noch da und aus denen hat man einfach nur weniger gemacht oder aus deren Talenten und trotzdem müssen die mit dem, was sie dann gelernt haben, irgendwo ihr Auskommen finden und ihr Erwerbsleben bestreiten. Insofern bin ich dafür, so maximal zu investieren in jeden Einzelnen, den quasi jeden einzelnen Wahlberger und gerade in die jungen Menschen maximal zu investieren und überhaupt nicht so quasi restriktiv zu sein mit Zugang zu Ausbildungswegen, weil das ist aus meiner Sicht der falsche Zugang für die heutige Zeit. Je besser die Leute ausgebildet sind, desto besser geht es den Einzelnen, geht es aber auch der Wirtschaft. Weil die Innovation, die wir jetzt brauchen, in der nächsten Dekade, das ist innovationsgetrieben, das ist Produktivitätssteigerung, die nicht aus mehr Arbeitsstunden kommt, sondern die aus genialen Ideen kommt, die aus Digitalisierung, aus Technologie, aus anderen Dingen kommt. Und die Leute, die wir dafür brauchen in der Wirtschaft, diese Fachkräfte oder Spitzenkräfte, die bilden wir tatsächlich nicht aus. Weil man in Vorarlberg, und da starte ich leider ein bisschen mit der Kritik, bei allem, was schön ist in Vorarlberg, halt verschlafen hat, seit 20 Jahren, 30 Jahren eigentlich, eine Universität zu machen. Und das ist nicht dem geschuldet, dass man sich das nicht leisten kann, dass der Wirtschaftsstandort nicht stark genug wäre oder nicht genug junge Menschen wären, die studieren wollen. Das ist einfach dem geschuldet, man wollte das nicht. Man wollte politisch und auch gesellschaftlich, ähnlich wie bei der Kinderbetreuung, hat man gesagt, es passt schon, wenn die nur Facharbeiter sind. Das ist okay, die studieren wollen, können nach Innsbruck oder Wien gehen. Und das tun sie übrigens auch. Und uns fehlt also eine ganze Generation, glücklicherweise bist du hier, aber ganze Generation von jungen Menschen, die Aufbruchsstimmung erzeugen würden. Das ist ja, das macht ja auch mit einer Gesellschaft was, wenn die am, wie sagt man, am offensten, am freigeistigsten, am radikalsten vielleicht auch was Neues wollen, nämlich junge Menschen, die fehlen. Da passiert dann eben vielleicht auch, haben die etwas mehr konservativer und älter und quasi mehr bewahrend, konservierend vielleicht denken, die haben hier die Überhand und das fehlt aber auch im gesellschaftlichen, in der gesellschaftlichen Textur und nicht nur als Arbeitskräfte fehlen diese jungen Menschen. Und ich möchte deswegen als eins meiner politischen Projekte, auch als Arbeiterkammerdirektorin, mich sehr stark für Bildung einsetzen. Und zwar nicht Bildung jetzt als Schlagwort, sondern ganz konkret für die Schaffung einer Universität in Vorarlberg, für den Ausbau von universitären Angeboten, für eine Verbesserung des Zugangs von Zugewanderten in unsere Bildungssysteme, für bilinguale Ausbildungen, die respektiert, dass Menschen natürlich auch mehrsprachig, wir haben den größten Anteil nach Wien von Zugewanderten in Vorarlberg, mehrsprachig hierher kommen. Und wir können nicht komplett ignorant sein, deren Herkunftskultur. Mhm. Und wenn wir das stärker akzeptieren und integrieren, ist eine Bereicherung. Und da gibt es ganz viel zu tun im Bildungswesen, damit eben der Arbeitsmarkt die Fachkräfte bekommt, aber auch damit die Menschen, die Arbeitnehmer, oder ein gutes Auskommen und auch Zukunftschancen haben. Und das ist eigentlich eines meiner großen Anliegen. Und wir sind da auch schon dran. Wir haben gerade eine neue Gesellschaft eröffnet, die Fördergesellschaft für den Arbeitsmarkt, wo wir versuchen wollen, gemeinsam mit dem Land Vorarlberg, genau diese Thematik zu koordinieren. Bildung, welche Ausbildungsmöglichkeiten bieten wir den Menschen hier am Standort und welche Chancen bietet auch der Arbeitsmarkt oder welche Arbeitskräfte braucht auch der Arbeitsmarkt. Und das besser zusammenzubringen und vor allem die weißen Flecken endlich anzugehen, die wir haben im Bildungssystem, das ist eigentlich das Ziel der Gesellschaft. Und dann hat sie noch ein zweites Ziel. Das ist das Thema, über das wir vorher geredet haben, nämlich eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu schaffen.
Jetzt gerade, weil du gesehen hast, die ganzen jungen Menschen, wenn die auch weg und ihre, ich sage jetzt, Fähigkeiten woanders einbringen, also in anderen Bundesländern arbeiten. Und ich höre ganz oft von jungen Menschen in meinem Alter oder meine Freundinnen und Freundinnen, ja, arbeiten möchte ich noch woanders und wenn ich dann irgendwann mal vielleicht eine Familie gründe, komme ich zurück nach Vorarlberg. Und das ist auch etwas, wo, glaube ich, die Politik, das ist schon ein Denkanstoß hoffentlich, warum wenn die Menschen woanders arbeiten und leben und ihren Spaß haben und da in Vorarlberg, da, wenn sie dann an das eingeschränkte Familienmodell denken. Und ich glaube, wir müssen auch jede Familie oder jedes Paar sich auch selber das Modell ein bisschen schaffen. Und es gibt vielleicht nicht das richtige Modell für jeden.
Also ich habe diese Aussage oder dieses Bild schon sehr oft gehört und das ist wirklich sehr vorarlbergerisch. Ich gehe mir mal schnell die Welt anschauen, aber wenn ich dann eine Familie gründe, dann komme ich wieder heim. Ja. Weil's, und das ist ja nicht ganz falsch, es ist hier wirklich wunderbar. Also es ist schon eine ganz besonders schöne Region und ich verstehe das auch, dass man hier leben will. Ich glaube nicht, dass es unbedingt so sein muss, wie du sagst. Dann heißt, okay, und dann schlüpfe ich in diese traditionelle Rolle und verdiene die Hälfte von meinem Partner. Sondern von Anfang an als Frau nicht darauf zu verzichten, vor allem nicht in deiner Beziehung darauf zu verzichten, den Anspruch zu stellen, dass du und dein Job mindestens gleich viel Priorität hat wie der von deinem Partner. Und im besten Fall, und das ist mein Tipp, dass ihr, wenn es dann um die Frage geht, wer macht die Erwerbsunterbrechung, dass dein Partner die Erwerbsunterbrechung macht. Weil sehr spannend, ich kenne sehr viele international erfolgreiche Frauen auch und einige davon haben genau das gemacht. Nämlich, wenn er diese erste Erwerbsunterbrechung macht, also sprich erstes Kind, macht er die Babypause und nicht du. Und wenn du das machst, ist nämlich deine Gehaltsentwicklung, und das ist empirisch nachvollziehbar, das heißt, deine Gehaltskurve steigt weiter, weil diese Berufsjahre, die du in deinen 20ern, 30ern, also vor allem in den 30ern machst, das sind die wichtigsten für die Gehaltsprogression und für die Karriere. Mhm. Das Spannende ist, dass wenn du diese quasi Jahre arbeitest, du eine tolle Gehalts- und auch Karriereentwicklung haben wirst, er lustigerweise weitaus weniger Abschläge hat, weil Männer, bei Männern ist dieser Einbruch weitaus geringer.
Der Wert blieb gleich.
Richtig. Mhm. Und lustigerweise der Mann, der dann später, wenn die Kinder sind dann irgendwann auch nicht mehr so klein, dann normalerweise wieder zurückgeht, der holt das locker auf.
Also der Wiedereinstieg also ist einfacher.
Ja, viel einfacher. Und vor allem der hat nicht diesen Knick in der Gehaltskurve. Das heißt, der hat dann einen trotzdem noch normalen Gehaltsverlauf im weiteren Berufsleben. Der holt also diesen Gap auf, weil da macht eine normale quasi berufliche Karriere. Du, aber als die Frau, die typischerweise diesen wahnsinnigen Knick hat und das ist ja auch nicht mehr aufzuholen später, da hast du ihn nicht. Auch wenn man mal sagt, okay, ich kann natürlich für Bildungsauszeit oder mal für die Kinder einige Monate oder anderes mehr da sein, um das geht es gar nicht. Es geht einfach darum, nicht den Arbeitsmarkt oder den, vor allem den Beruf zu verlassen. Mhm. Vor allem jetzt, wenn es um die Partner geht oder wo doch oft die Debatte eben ist, naja, schau, ich verdiene halt das Doppelte von dir und deswegen mache ja du bitte die Karenz, oder? Weil dann haben wir gemeinsam, das ist eine falsche Rechnung, das ist eine total falsche Rechnung. Es ist übrigens auch in der Partnerschaft extrem unfair den Frauen gegenüber. Das muss ich auch sagen. Also persönlich, ich habe da auch viele eigene Diskussionen ausgefochten. Ja, weil es unfair ist. Da rechnet nämlich er sich das schöner und es nutzt auch nur ihm und ihr überhaupt nicht. Mhm. Und zwar nachhaltig nicht. Und das Schlimme ist ja noch, und das ist das bittere Ende für viele Frauen, die bleiben ja auch nicht einmal zusammen. 50% der Paare trennen sich. Sie hat maximal ein Drittel dann und er hat die anderen zwei Drittel und das Haus gehört auch nur ihm. Also das ist etwas, wo man Frauen wahrscheinlich viel früher beibringen muss, die eigene finanzielle, die Eigenständigkeit auch zu bewahren. Mhm. Und das hat auch ganz viel auch später dann mit Autonomie und Entscheidungshoheit zu tun, in ganz anderen Fragen, die wir da hier noch gar nicht besprochen haben. Aber Entscheidungsfreiheit hat sehr, sehr viel auch mit finanziellen Ressourcen zu tun. Mhm. Und wenn ich die habe als Frau, entscheiden viele Frauen auch ganz anders, als wenn ich abhängig bin und mir eigentlich eine Eigenständigkeit auch gar nicht leisten kann, zum Beispiel einen gewalttätigen Partner zu verlassen, viele Frauen sich nicht trauen, weil sie eigentlich ökonomisch sich das gar nicht leisten können. Es gibt ganz viele Dinge, die mit ökonomischer Abhängigkeit zu tun haben. Und das ist die bittere oder die traurige Seite von dieser Geschichte. Und deswegen ist also diese Frage einer ökonomischen Eigenständigkeit der Frauen ist nicht nur eine Frage der sozialen Sicherungssysteme oder der Gleichberechtigung, wie wir sie vorher diskutiert haben.
Ich finde es spannend und Aber was mir trotzdem die Frage kommt, wenn man jetzt eben, wie du sagst, die Frau soll unbedingt im Berufsleben bleiben, der Mann nimmt die Auszeit, da kommt dir nur oft die Frage, ja, aber wie soll man denn diese Jahre überbrücken mit dem geringen Gehalt der Frau?
Also bin ich auch der Ansicht, man kann sicherlich die Ersatzrate, also das heißt, was Frauen oder Männer in dieser Zeit quasi an finanzieller Unterstützung bekommen für eine Erwerbsunterbrechung, das kann man sicher erhöhen, würde es leichter machen. Man muss aber extrem aufpassen, das ist tatsächlich keine einfache Aufgabe, dass das nicht das falsche Incentive ist. Also da passiert relativ gute Intention, falsche Wirkung. Also man hat schon viel an diesem Karenz- und Kindergeldmodell gefeilt, mit zum Teil perverser Wirkung, weil zum Beispiel eben Papa-Monat wird in Wirklichkeit dann halt eben wirklich exakt nur dieser eine Monat, der dann auch vorgesehen
bezahlt.
Also es führt dann eigentlich eher zum Gegenteil. Wir haben nicht deswegen mehr Männer, die sich gleichberechtigt mit ihren Partnerinnen die Karenz teilen. Also das ist schlecht durchdacht. Es gibt aber in Europa eine ganze Reihe von Ländern, beispielsweise Spanien, die haben eine viel höhere Ersatzrate. Die Frauen kehren auch viel früher aus der Karenz zurück, haben eine ganz oder viel bessere Einkommenskurve danach, weniger Pay Gap, Frankreich, Detto. Also alle Länder, in denen in Wirklichkeit die Karenz kürzer ist, weil auch das ist nicht das Paradies. Man denkt immer, Österreich lebt im Paradies mit 2 Jahren, aber in Wirklichkeit ist es für die Frauen extrem schädigend, so lange weg zu sein von
Berufsleben.
Die trauen sich dann später auch weniger zu und haben eben auch diese Einbrüche. Und Länder, die das nicht haben, die kürzere Grenzzeiten haben, wo die Kinder übrigens auch glücklich sind oder die Paare zumindest nicht weniger glücklich als in Österreich, die funktionieren viel besser, diese Modelle.
So ein Thema oder eine Frage ist momentan diese 4-Tage-Woche und nur ganz andere Modelle. Also es gibt schon Bücher mit eine 72-Stunden-Woche und also immer nur weniger Arbeitszeit quasi. Wie stehst du zu so Modellen und gibt es auch viele Firmen in Vorarlberg, die solche modernen Modelle, sag ich jetzt, schon umsetzen?
Ja, ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Veränderung, die wir sehr ernst nehmen. Wir machen dazu auch regelmäßig Befragungen österreichweit und da kommt heraus, dass sich ganz viele Menschen eine Arbeitszeitverkürzung wünschen. Das ist heute so und ich glaube, das müssen wir auch ernst nehmen. Arbeitnehmer wollen eine bessere Work-Life-Balance, eben eine bessere Vereinbarkeit, weil es eben auch noch andere Dinge im Leben gibt als die Erwerbsarbeit, die sie unter einen Hut bringen wollen. Und wir brauchen Arbeitsmodelle, die das ermöglichen und die aber trotzdem mit einem Einkommen einhergehen, von dem man leben kann. Daher auch die Forderung oder nach einer Arbeitszeitverkürzung und einem Lohnausgleich oder einem Lohn, von dem man eben leben kann. Und ob es jetzt die 4-Tage-Woche ist oder andere Modelle, finde ich persönlich gar nicht so entscheidend. 4-Tage-Woche ist halt leichter jetzt aktuell und zu kommunizieren in aller Munde. Und es gibt, ich habe gerade nachgeschaut vor unserem Gespräch, gerade aktuell 100 Jobs in Vorarlberg mit einer 4-Tage-Woche. Und es gibt auch schon sehr, sehr viele Betriebe, die spannenderweise von sich aus aufgrund auch der Arbeitskräfteknappheit auf die Idee gekommen sind, eben Arbeitnehmern, die das eben wollen, und das ist eben mittlerweile relativ, sind das sehr viele, eine 4-Tage-Woche anzubieten. Und das ist spannend, dass das von den Unternehmen selber kommt, weil das ist kein Gesetz. Und es ist auch spannend, dass es aus sehr unterschiedlichen Branchen kommt, also sehr unterschiedliche Betriebe, wo man früher gesagt hat, es ist undenkbar in der Ideologie, oder? Es ist undenkbar, dass solche Betriebe eine 4-Tage-Woche oder Arbeitszeitverkürzung oder sowas machen. Wenn wir uns vielleicht in ein paar Jahren darüber unterhalten, wird es normalerweise gang und gäbe sein, dass Betriebe ihren Mitarbeitern flexiblere Arbeitszeitmodelle anbieten, weil sie sonst keine finden werden, die bereit sind, das zu machen. Die das machen, zumindest ist das bis dato, das Feedback ist eigentlich, dass die Produktivität gleich hoch oder höher ist, die Mitarbeiter zufriedener sind, die natürlich leichter auch Mitarbeiter finden. Und wenn ich vorher gesagt habe, unterschiedliche Branchen, geht das wirklich von Gastgewerbe über den Handwerks- oder Gewerbebetrieb bis zum Industriebetrieb, der quasi einen Schichtbetrieb hat mit 4-Tage-Woche.
Also ich merke, du bist Befürworterin dieser Arbeitszeitverkürzungen auch. Du hast jetzt auch schon ein bisschen so angesprochen, dass du für Bildung stehen möchtest und das so unterstützen möchtest. Was ändert sich denn jetzt? Will ich du grundlegend mit dir jetzt als Direktorin vor der Arbeiterkammer?
Ja, also ändern tut sich sicherlich, weil es ja nicht nur ich in diese Funktion komme, sondern auch andere ein Generationenwandel stattfindet, dass auch in anderen Funktionen neue oder andere Leute tätig sind, auch eben einige Frauen, aber es an sich diverser wird. Es zieht also im Haus vielleicht auch ein neuer Spirit ein, was jetzt vielleicht Organisationskultur betrifft, weil wir natürlich zu einer anderen Generation kommen, also aus einer anderen Generation kommen, die auch erwartet, dass wir als Arbeitgeber zum Beispiel auch selber flexibler werden, auch selber natürlich moderne Arbeitsformen anbieten, die man vielleicht auch nicht selbstverständlich, nur weil wir die Arbeiterkammer sind, im eigenen Haus immer umgesetzt hat. Also das nehme ich auch sehr ernst, dass wir unseren eigenen Mitarbeitern moderne Arbeitsmöglichkeiten bieten, eine sehr positive, inklusive Arbeitskultur haben, die die Menschen unterstützt, dabei eben zu arbeiten. War vielleicht jetzt, die Frage war mehr vielleicht auf das gerichtet, was ich politisch denn alles Neues tun werde. Und ich kann das so sagen, ich habe mein Arbeitsprogramm für diese nächsten Jahre mir geschrieben. In dem gibt es drei große Schwerpunkte. Nicht überraschend ist das eine starke Interessenspolitik, aber die Ambition dahinter ist wirklich, sich noch stärker auf Kernanliegen der Menschen, die in Vorarlberg Arbeitnehmer sind, zu konzentrieren und dort wirklich was weiterzubringen. Und zwei Themen haben wir schon besprochen. Bildung ist so ein Thema, wo ich glaube, dass extrem viel getan werden muss und das auch sehr viel bringt für die Menschen. Ja. Vereinbarkeit ist das zweite große Thema. Und das dritte ist Wohnen. Der Wohnraum in Vorarlberg ist unleistbar für die Menschen. Und das merken auch alle. Es explodieren ja nicht nur die Heizkosten oder die Energiepreise, es explodieren die Mieten, es explodieren die Grundstückspreise, es explodieren die Baukosten. Ich brauche da gar nicht anfangen, oder? Von Lebensmittelbankgebühren bis zu. Und das Wohnen macht aber bei vielen Menschen zum Teil schon die Hälfte des Einkommens aus. Und das sollte eigentlich, wiederum aus der Ökonomie jetzt gesagt, ist das ein zu großer Anteil, oder? Dass ich so viel von meinem Einkommen für das Grundbedürfnis Wohnen aufwenden muss. Das ist nicht gesund. Das schadet auch insgesamt, oder? Weil eben es heißt dann zum Beispiel wiederum für den Arbeitsmarkt, wenn die Leute nicht hierher kommen können, weil sie sich das Wohnen nicht leisten können, kriegt man sich auch keine Leute. Oder? Mhm. Oder Leute gehen weg, weil es so teuer ist. Und wir müssen günstigeren Wohnraum für die Menschen schaffen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass nicht spekulative Blasen die Preise in die Höhe treiben. Und das ist kein Mythos, das ist in Vorarlberg auch Tatsache, dass im Immobilienbereich auch dort spekulative Blasen da sind, dass es systematisch die Preise in die Höhe geschraubt hat bei den Grundstücken, weil mit sehr perfiden Techniken und auch Profiteuren dieser Techniken die Preise angestiegen sind. Oder man kauft alles auf und dann schaut man, dass man die Preise nach oben lizitiert. Und davon profitieren dann auch unterschiedliche Gruppen. Aber auch beim Bauen Preise künstlich in die Höhe gehalten werden. Die Baukosten in Vorarlberg sind höher als in jedem anderen Bundesland, überhaupt nicht gerechtfertigt. Da gibt es auch eine wettbewerbsrechtliche Untersuchung. Also es gibt wirklich auch Probleme, wo auch quasi die Politik ein bisschen genauer hinschauen muss. Man nicht einfach nur sagen kann, ah, das ist mein Freund und in Vorarlberg, das ist ein bisschen die andere Seite oder dieses, wir sind uns alle zu nahe. Also da haben wir ein Problem. Und die Menschen haben die gerechtfertigte Erwartung, dass man in Vorarlberg leistbar wohnen kann. Da gibt es nur zwei Wege. Das eine ist, wir müssen mehr günstige Wohnungen bauen. Und die Arbeiterkammer fordert, dass 1.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden. Günstige, leistbare Wohnungen. Mhm. Und das zweite ist, man muss das Leerstandsproblem bekämpfen.
Weil du gesagt hast, ihr fordern viele Menschen, wo glaub, sich nicht so mit dem auseinandersetzen oder mit deiner Systeme, wo hinter solchen politischen Forderungen und Änderungen stecken. Viele wissen das so nicht so ganz. Also welche Rolle nimmt da auch in deiner Interessen, in deiner politischen, die Arbeiterkammer ein?
Also wir haben zwei große Bereiche in der Arbeiterkammer. Das ist einerseits, beraten wir unmittelbar unsere Mitglieder in allen Rechtsfragen, zum Beispiel auch im Wohnrecht, im Mietrecht, oder unterstützen wir auch bei Rechtsstreitigkeiten. Wir beraten nicht nur, sondern wir vertreten sie auch in Rechtsstreitigkeiten und das kostenlos. Also das ist vielleicht vielen nicht bewusst, dass sie Arbeiterkammer-Mitglied sind, aber alle Arbeitnehmer sind Arbeiterkammer-Mitglied, auch Arbeitslose sind Arbeiterkammer-Mitglied. Die können kostenlos von uns Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Wir haben die besten Rechtsexperten für ganz unterschiedliche Materien. Arbeitsrecht selbstverständlich, aber weniger bekannt vielleicht schon Konsumentenschutz, und zwar die ganze Bandbreite vom Handyvertrag bis zur Mietwohnung. Wir beraten im Sozialrecht, das heißt Karenzgeld, Pension, Pflegestufe und führen auch die Verfahren durch, um durchzusetzen, dass die Menschen zu ihrem Recht und zu einer gerechten Einstufung kommen. Wir beraten auch in technisch Spezialmaterien wie Insolvenzen und anderem. Oder? Wir haben so eine ganz, ganz große Bandbreite von rechtlichen Themen, die wir abdecken. Das ist also die eine Säule. dass wir da unsere Mitglieder vertreten. Man könnte sagen, wir sind die größte Rechtsanwaltskanzlei Österreichs, wenn man es quasi anders oder einfacher sagen will. Und die zweite Säule ist, bei uns heißt das Interessenspolitik, man könnte einfach verkürzt sagen Politik. Das ist nämlich die Interessen der arbeitenden Menschen und der Bevölkerung und auch der Konsumenten in der Politik zu repräsentieren. Und dazu sind wir vielleicht ein bisschen eine speziellere Organisation. Wir sind nicht eine Partei, die vielleicht eine ähnliche Aufgabe sieht, sondern wir sind tatsächlich von den Arbeitnehmern gewählt, unsere Vertreter, gewählt, jeweils für 5 Jahre, um ihre Interessen in den verschiedensten Einrichtungen der österreichischen quasi Politik, das ist also nicht nur immer, man liest in den Medien irgendetwas, sondern in die verschiedensten Einrichtungen. Das ist von dem Arbeitsmarktservice bis zu Gesetzesbegutachtungen oder in Einrichtungen der Bildung oder der Kultur oder die Interessen der Arbeitnehmer wahrzunehmen. Oder in, was man bekannter natürlich ist, in Kollektivvertragsverhandlungen, oder? Das ist eigentlich sozusagen der Kern unserer politischen Arbeit. Und die gestaltet sich eben so, dass wir die gewählten Kammerräte haben eben und wir sehr viel Expertise im Haus besitzen zu diesen Fragen und dann eben die Rechtsberatung aus dem anderen Bereich.
Du hast gerade gesagt, gewählt. Wie bist du Direktorin, Nora? Wie läuft sowas ab?
Ja, auch das, danke für die Frage, weil das ist so ein bisschen vielleicht für die meisten ein Paradoxon. Aber die Arbeiterkammer hat als Organisation wiederum 2 Seiten. Sie hat einerseits gewählte Betriebsräte, die Kammerräte werden. Also wir haben ein Parlament, ein Arbeitnehmerparlament, das besteht aus 70 Vertretern, gewählten Vertretern. Wir werden nächstes Jahr 2024 in allen Betrieben, werden alle Arbeitnehmer wahlberechtigt sein und die werden sozusagen aussuchen, wer diese 70 sind. Und dann haben die 5 Jahre Zeit, die Politik der Arbeiterkammer und die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten. Und dann gibt es den zweiten Teil, wovon ich quasi sozusagen dem ich vorstehe als Direktorin, das ist die Verwaltung, sprich quasi wir sind angestellt in der Arbeiterkammer, auch die Direktorin ist dort angestellt und ich bin vom Vorstand der Arbeiterkammer bestellt.
Darf man da politisch irgendwie engagiert oder gefärbt sein?
Ja, das funktioniert tatsächlich wie in der richtigen quasi Politik, dass sich bei den Wahlen unterschiedliche Gruppierungen zur Wahl stellen. Man nennt das Fraktionen, das heißt so wie in der quasi in den Parlamentswahlen gibt es eine konservative, eine sozialdemokratische, eine grüne, eine freiheitliche, eine freie Listen. Also es gibt eben unterschiedliche Fraktionen, die sich zur Wahl stellen. Vielleicht der Unterschied dann zur echten Politik. In der Arbeitnehmerinteressenspolitik sind die Unterschiede bei weitem nicht so groß, weil alle Fraktionen nehmen die Interessen der Arbeitnehmer sehr ernst. Und das heißt, es ist leichter, hier auch gemeinsam Positionen zu finden, weil man in wichtigen Themen mit einer Stimme spricht. Mhm. Und das ist eigentlich auch dann die Realität der Arbeiterkammer, der Politik, ist, dass die zwar mal gewählt werden, aber dass dann eigentlich in dem Tagesgeschäft man sehr also gemeinsam an einem Strang zieht und gemeinsam versucht, eben für Arbeitnehmer und Konsumenten wichtige Dinge durchzusetzen.
Mhm. Eva, ich würde dich gerne noch so viel mehr... Also ich sehe aber schon, wir sind schon so lang dran.
Na, das machen wir.
Auf jeden Fall, das Stichwort Sichtbarkeit, sichtbar, das ist aber auch so Teil des Podcasts und das ist schon in der Berufswelt ganz wichtig und dass man aber auch sichtbar macht, was man will. Wir haben heute ganz viele Themen angesprochen, wo es immer wieder wichtig ist, eigentlich, dass man als Frau auch sichtbar macht, wo man steht und was man möchte. Und darum frage ich die, was ist die Nummer-1-Tipp für mehr Sichtbarkeit im Berufsleben?
Also zuerst einmal dank dir, weil du hast mich eingeladen zu deinem Podcast, um eine Frau sichtbar zu machen wie mich. Es gibt ganz viele andere tolle Frauen in Vorarlberg, auch ein Expertinnen-Netzwerk, das auch den gleichen Zweck hat, eben Vorarlbergerinnen, aber nicht nur, eben sichtbar zu machen, die ganz viel Expertise haben, ganz tolle Geschichten zu erzählen haben. Was ist mein Tipp für Sichtbarkeit? Ich denke jetzt persönlich nicht so viel über meine Sichtbarkeit nach, muss ich gestehen, dass ich jetzt so einen super Tipp für diese Frage habe. Ich überlege eher grundsätzlich, oder wie Frauen diese Sichtbarkeit bekommen. Und mein Anliegen ist eigentlich ein bisschen in der Schafferei verwirklicht, weil ich einfach generell empfinde, dass Arbeitnehmer in ihren Berufsbiografien komplett unterschätzt werden. Es gibt ein Narrativ, das sagt, im Moment, wo ich Unternehmer bin, irgendein tolles Startup gründe, ich brauche noch nicht einmal irgendwas gemacht haben, bin ich schon eine super spannende Geschichte und es wird über mich geschrieben, egal Mann, Frau, ja. Mhm. Und was ich, wo ich nicht herkomme und wie ich auf diese tolle Idee gekommen bin, dabei habe ich überhaupt noch nichts gemacht, ja. Arbeitnehmer, die 45 Jahre Schwerstarbeit irgendwo leisten, die das machen, damit sie ihre Familie halten können, die brutal spannende Geschichten haben, das wird nicht erzählt. Also dieses Thema Sichtbarkeit haben wir nicht nur bei den Frauen, aber auch da haben wir es, oder? Weil eben Frauen unglaublich viel leisten. Aber man hat es einfach selten, leider Gottes, wert gefunden, diese Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, wir beide haben die gleiche Passion oder Leidenschaft, eben diesen Menschen, du mit deinem Podcast, ich mit der Schafferei, einen Raum zu geben, wo wir sie sichtbar machen. Und es ist auch, es hängt auch, es macht ja nicht nur die Außenwirkung, also nicht nur andere nehmen dann plötzlich diese Biografien als spannend wahr, sondern es macht auch mit den Menschen, denen man diesen Platz gibt, du mir jetzt hier, aber ich auch eben in der Schafferei Menschen, es macht auch was mit den Menschen, die sich selbst dann auch anders wahrnehmen, oder? Weil wir sind halt soziale Wesen und erst wenn diese Anerkennung auch tatsächlich von außen kommt, können wir uns selbst als solche begreifen. Und das ist traurige Wahrheit, aber das ist etwas, wo ein unglaublicher Aufholbedarf ist, eben den Einzelnen als wertvoll zu erkennen in seiner Vielschichtigkeit und auch die Biografie des Einzelnen oder jetzt in unserem Fall vor allem auch Erwerbsbiografie des Einzelnen und den Beitrag. Und das gilt eben nicht nur für Frauen, es gilt für alle Menschen.
Mhm. Also dein Tipp quasi ist auf der einen Seite, dass das Umfeld zur Sichtbarkeit beiträgt und quasi einfach die Geschichte erzählen von sich selber ab und zu, oder?
Ja, wenn du mich jetzt tatsächlich, jetzt hast du mich drauf gebracht, dass so würde ich es dann tatsächlich formulieren. Also der Tipp ist im Prinzip eigentlich, geht es darum, die eigene Geschichte erzählen zu können. Weil nichts anderes tun wir beide, oder? Mit unseren Formaten. Du lässt mich hier meine Geschichte erzählen und indem ich dir erzähle, wird mir selbst natürlich auch bewusst, oder was ich vielleicht schon alles erreicht habe im Leben und andere vielleicht haben die gleiche, das gleiche Erlebnis und das gleiche machen wir, oder? Wir lassen Menschen ihre Geschichte erzählen, wir geben ihnen den Raum. Und deswegen ist also, glaube ich, der erste Schritt oder der wirkliche Tipp an alle ist einfach, die eigene Geschichte mal zu erzählen, aufzuschreiben, aber sich bewusst zu machen vor allem, oder? Wie viel jeder Einzelne eigentlich in seinem Leben an Herausforderungen bereits bewältigt hat, wie viel gelungen ist eigentlich, trotz Widerstände und nicht optimaler Umstände und wie sehr man sich selbst auch durchgekämpft hat. Das macht stolz und das erzeugt eigentlich auch genau diese Sichtbarkeit, wenn man das eben dann mit anderen teilen kann, diese Geschichte.
Sonst noch was?
Ich hoffe, wir sehen uns wieder und einiges von dem, was wir jetzt in dem Podcast heute besprochen haben, gelingt uns umzusetzen. Ja, und es wäre schön, wenn du wieder darüber berichtest.
Wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, dann folge mir auf deinem Kanal und aktiviere die Glocke. Ich freue mich, wenn du mal Bewertungen in Form von 5 Sternen hinterlässt. Falls du die mit mir austauschen möchtest und um mitkriegen willst, was rund um Sonst noch was läuft, dann folg der Instagram-Seite. Sonst noch was _podcast.